Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 94. Und die wird heute wieder sehr, sehr spannend und interessant, denn wir wagen uns an ein ganz heißes Eisen, werden nämlich heute, Jan, jeweils unsere Top 5 der besten Bands präsentieren. Und ich möchte als erstes wissen, wonach hast du gewertet?
Boah, also ich habe nach verschiedenen Kriterien gewertet, natürlich völlig objektiv. Ich habe probiert, das Subjektive zu objektivieren.
Frei nach Erich Ribbeck.
Habe zum Beispiel sowas Einfluss auf die, also natürlich irgendwie Bekanntheit, Einfluss auf die Musikwelt, aber auch Langlebigkeit. Genau.
Und also hast du versucht, objektiv festzustellen, welche die 5 besten Bands sind, oder hast du deine Top 5 deiner Lieblingsbands
gemacht? Ja, das ist schwer. Also ich hatte natürlich, um vielleicht schon mal so ein bisschen zu spoilern, auch Bands wie zum Beispiel Michael Jackson, muss man natürlich, wenn man jetzt grundsätzlich...
Das ist ein Sänger und keine Band.
Ja, das stimmt, aber du weißt, was ich meine.
Und, ja, ne? Also mit dem Einfluss.
Genau, das wäre natürlich jemand, da wir ein Rock'n'Roll-Podcast sind, habe ich es schon mal auf die Musikrichtung so ein bisschen eingegrenzt.
Also sind die Backstreet Boys raus?
Die Backstreet Boys sind raus. Scooter ist es auch nicht.
Ehrenlos, Digga.
Genau. Also es ist natürlich total schwierig, Sachen zu objektivieren, die man natürlich subjektiv hat. Aber ich habe schon probiert, mich davon frei zu machen. Also es sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsbands, die ich genannt habe. Natürlich sind davon welche bei. Aber es sind jetzt nicht die Bands, die am allermeisten bei mir rauf und runter laufen, weil dafür, ne, also das wäre vielleicht nochmal eine zweite spannende Folge, über die man reden könnte. Die Lieblingsbands, die man wirklich für sich hat, wo man sagt, die haben für mich am meisten Bedeutung. Aber ich würde
sagen, das habe ich gemacht tatsächlich.
Okay, das ist...
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe nämlich, das heißt, ihr bekommt hier jetzt wieder zwei sehr interessante Sichtweisen in einem Podcast. Nämlich einmal die professionelle Sichtweise von Herrn Fleming, von der ich mich entfernt habe, weil ich nämlich gesagt habe, das kann ich nicht. Ich kann es nicht so objektiv darstellen, welche Bands hatten jetzt den größten Einfluss, weil es gibt so viele Tabellen, so viele Statistiken, so viele Studien, die das schon festlegen, wo du sagst, ja, okay, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Die einflussreichste Band mit den größten Verkäufen aller Zeiten sind nun mal die Beatles zum Beispiel, ne? So, da gibt's nichts, wo ich sagen kann, nein, das stimmt nicht. Also jedenfalls war das meine Herangehensweise. Und deshalb habe ich gesagt, ich nehme Bands, die für mich aus verschiedenen Gründen, aber für mich persönlich, die 5 besten Bands im Moment sind.
Dann springen wir doch gleich zum Thema. Bevor wir aber loslegen, gebe ich dir noch ein kleines Getränk, damit du auch deine Lippen benetzen kannst. Richtig schön klebrig, richtig schön schmierig bei Los Vojos. Einen schönen 43, den spanischen Likör.
Ohne Milch.
Ohne Milch. Ich habe ja, das muss ich kurz erzählen, ein traumatisches Erlebnis von 40 y tres con leche, weil in meiner wilden Phase...
Zu Deutsch 43er mit Milch,
genau,
ganz
43er
kurz.
Mit Milch. Da waren wir mal auf Malle und haben es mal wirklich mit der Basketballmannschaft ganz übel krachen lassen und haben mittags Eimer mit 40 y tres con leche geholt und die standen in der prallen Sonne und irgendwie, ich weiß nicht, wie lange dieser eine Eimer da stand, an dem ich dann irgendwann mal, als ich aus dem Wasser kam und schon gut einen drin hatte, gesaugt habe, aber das war schon wirklich Quarkspeise, das war richtig eklig, deswegen ist 40 y tres con leche nicht mehr so das Richtige.
Dein Drink.
Nee, deswegen trinke ich ihn lieber gerne mit Eis, aber auch so warm ist er, schön klebrig,
ja, das geht,
und schmierig.
Ich muss ganz kurz sagen, ich habe tatsächlich auch eine Top 5, die bei mir es knapp nicht reingeschafft hat.
Oh, ich habe auch 2, 3, die es nicht geschafft.
Ich bin nämlich auch wirklich so rangegangen, nicht, sondern was ist jetzt aktuell die Musik, die mich wirklich bewegt oder die ich gerne höre, oder die, ja, die bei mir momentan die besten Bands sind. Und knapp vorbeigegangen sind tatsächlich auch einige eher kleinere Bands. Zum Beispiel Royal Republic, die wir ja in diesem Podcast wirklich auch viel erwähnt haben. Und ich habe so ein bisschen meine Playlists gecheckt und gesehen, ja, die sind überall. Die sind einfach geil. Das ist eine gute Laune-Band, die ich sehr schätze. Hat es knapp nicht reingeschafft. Genauso wie Journey. Das ist eine Band, die ich auch sehr gerne höre. Auch da geht's Einfach, ich liebe die Stimme von Steve Perry und das kann ich immer hören. Ebenfalls nicht mit drin sind Volbeat, die, weiß ich, von denen du nichts hältst, wo ich aber auch sagen muss, höre ich viel, war ich auf dem Konzert, ist schon eine Band, die ich auch insgesamt vom Sound her gut finde, der Elvis-Metal bringt mich nach vorne. Ebenfalls momentan super viel rauf und runter bei mir zu Hause, auch wegen meiner Jungs, die sehr lieben, sind Måneskin. Die finde ich auch das neue Album finde ich wirklich gut. Ich entdecke immer mehr Songs, die ich wirklich gut finde und glaube, dass die für die Zukunft wirklich eine der Bands sein werden, die wirklich groß auch unterwegs sein werden. Und ebenfalls nicht mit drin sind Kiss. Die habe ich auch schon live gesehen, finde ich auch sehr gut, habe ich auch viel gehört, habe auch ein T-Shirt von Kiss. Trotzdem haben sie es knapp nicht reingeschafft bei mir.
Okay. Ich habe ja ich habe mich davon ja frei gemacht, von meiner Subjektivität und habe probiert mal.
Wie er angibt, der Fleming.
Genau.
Hier einen auf Musikjournalisten
genau,
macht.
Und habe, also was mir schwer gefallen ist, ich habe es jetzt gerankt von 5, 4, 3, 2, 1 nach vorne. Und ich muss sagen, um den 5. Platz, da gab es irgendwie ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Bands. Und es ist dann am Ende nicht Queen geworden, sondern die Beatles.
Queen und die Beatles auf Platz 5 und du willst professionell objektiver Musikjournalist sein. Oh mein Gott.
Weil, ich kann ja genau sagen, warum die Beatles, warum sie irgendwie eine der größten Bands aller Zeiten sind, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen.
Nein.
Weil sie diesen ganzen Scheiß ja mit ausgelöst haben und ich habe ja schon mal erzählt, ich war auf diesem Beatles-Musical und da das nochmal zu sehen, was die da wirklich damals an Massenhysterie etc. ausgelöst haben, ist ja einfach ein Wahnsinn. Also das ist ja wirklich, ne, da ist ja eigentlich fast alles, was dann vielleicht war Elvis auch so, da gab es glaube ich nicht
gerade so
viele
krasse
Aufnahmen so, aber irgendwie Stadien, wo die Mädels wirklich in Ohnmacht gefallen sind.
Elvis hat noch einen Tacken mehr verkauft als die Beatles tatsächlich.
Okay, aber also ich glaube die Bedeutung damals, würde ich sagen, und wenn man dann auch die Geschichte von Elvis kennt, das ist ja so ein bisschen so ein Marketing-Ding auch viel war. Und
das war es aber bei den Beatles auch zum Teil.
Ja, aber die haben ja die Songs zumindest selber geschrieben.
Ja.
So, und das ist ja nochmal was anderes.
Ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, finde ich auch.
Genau, so. Der Punkt, der bei den Beatles aber dagegen spricht dafür, dass sie noch weiter vorne sind, ist bei mir die Zeit. Also wenn man mal wirklich guckt, die waren ja am Ende, ich glaube die ersten 2, 3 Jahre, wenn ich das so recht rekonstruiere, sind die getingelt so ein bisschen. Dann kam dieser große Wurf und dann war es ja im Prinzip, gab es 10 Jahre. Also
und zwar nicht mal wirklich erfolgreich. Also
genau.
Love Me Do war 62, ab 67 war eigentlich schon Clinch, 68 kam nochmal ein bisschen was und 70 war Schluss.
Genau, das heißt, da ist für mich der Punkt, wo ich sage, wenn wir dann gleich zu anderen Bands kommen.
Ja, haben ein längeres, erfolgreicheres Wirken.
Genau, so und haben damit eben dann auch mehr Einfluss sozusagen auf die Musikgeschichte genommen. Soll ich gleich weitermachen mit meiner 4? Okay.
Sollst du nicht. Das heißt, Queen sind bei dir gar nicht drin?
Deine Top 5? Queen haben es jetzt, wie gesagt, das wird...
Achso, sie haben es nicht auf Platz 5 geschafft, okay.
Nein, sie sind auch nicht in Top 5.
Oh.
Queen ist im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den anderen Bands gescheitert.
Ich möchte am liebsten aufhören an dieser Stelle. Okay. Ich habe auf Platz 5 eine Band, die mich absolut selbst überrascht hat, dass ich sie da hingeschickt hätte. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob wir sie überhaupt in unserer Playlist haben. Maximal mit einem Song, wie ich mich kenne. Und es wird auch dich überraschen. Platz 5 der für mich besten und erfolgreichsten Bands ist Bon Jovi.
Bon Jovi?
Tatsächlich. Siehst du,
dich?
Ja. Und ich sag ja, das hat mich selber überrascht. Aber ich habe in letzter Zeit gemerkt, die haben...
Es sieht so toll aus.
Die haben ja ihre 2 großen Banger, die jeder kennt, die immer überall rauf und runter laufen. You Give Love a Bad Name und Living on a Prayer. So, das sind 2 Riesendinger, die laufen überall und immer und so. Aber es kommt eine Menge an guten Songs nach. Zum Beispiel habe ich in letzter Zeit immer mal wieder gesagt, Keep the Faith ist ein Song, den hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, der ist aber richtig gut. Und ich habe meine Playlists mir angeguckt und sie sind in fast allen Playlists ist irgendein Bon Jovi-Song drin. Ob es jetzt, sag ich mal, eine Softrock-Playlist ist, wo Bed of Roses drin ist. Ob es eine Party-Rock-Playlist ist, wo Raise Your Hands drin ist. Oder einfach nur Classic-Rock, wo eine Menge von denen drin sind. Muss ich einfach sagen, das ist eine gute Band. Die haben gute Alben gemacht, die haben gute, solide Rockmusik gemacht. Damals, Und das ist natürlich auch der Grund, warum sie niemals höher kommen können als überhaupt Platz 5. Alles, was sie, ich sag mal, ab 2008, 9, 10 gemacht haben, ist natürlich Schrott.
Der einzige Song, den ich wirklich gut finde, und ich verspreche dir, falls wir nochmal zusammen in der Karaoke-Bar sind, werde ich ihn performen.
Geil!
Ist Wanted Dead or Alive von Bon Jovi.
Der ist auch super.
Der ist vor allem für Karaoke gut, aber da musst,
du es auch können, Kollege.
Und du musst zu der Zeit kommen, wo die Leute schon bereit sind mitzumachen.
Damit sie dich decken.
Genau, weil ich war bei Eagles of Death Metal, da hat er das gespielt und hat dann immer eine Because I'm Wanted.
What?
Genau, der ganze Laden, das war so geil.
Der ganze Laden muss Richie Sambora sein.
So sehe ich mich.
Ah ja.
Aber deswegen, ich finde ja Bon Jovi furchtbar.
Ich weiß.
Aber Wanted Dead or Alive finde ich seit meiner Eagles of Death Metal Experience mit diesem Song Weltklasse. Ist auch bei mir auf einer Playlist.
Ist notiert, den wirst du singen.
Haben wir den auf...
Nein. Ich glaube, wir haben maximal Raise Your Hands drauf. Den habe ich irgendwann mal drauf getan. Dann pack doch Wanted Dead or Alive mit drauf.
Tue ich auf die Playlist.
Sehr gut.
Dead or Alive.
Dann ist dein Platz 4 dran. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt, ich bin mir sicher, wir haben eine Übereinstimmung, aber wahrscheinlich wirklich auch nur eine.
Das kann gut sein. Ich habe, um mir selber auch wieder zu widersprechen, habe ich auf
Platz 4
Guns N' Roses.
Haha, witzig, ich auch.
Und zwar,
auf Platz 4.
Ja, und da widerspricht sich sozusagen dieses Argument so ein bisschen mit der Longevity. Ne? Also, die waren natürlich auch nicht wirklich lang im Geschäft, aber sie sind auf der anderen Seite, jetzt kann man das natürlich auch wieder so auslegen, dass man sagt, eine Band, also guck dir andere Bands an, die seit 20 oder 30 Jahren kein vernünftiges Album rausbringen, die sind tot. Die, wie ich jetzt gerade gelesen habe, Not In This Lifetime Tour, war eine der finanziell erfolgreichsten.
Die vierterfolgreichste Tour aller Zeiten.
Genau, weil diese Band es geschafft hat, in diesem kurzen Zeitraum ja so krasse, prägende, geile Songs zu schreiben,
ja,
dass eigentlich dieser Einfluss, ne, man kann ihn ja messen in dem musikalischen Wirken, wie lange ist das? Oder du kannst ihn ja darin messen, wie lange hat das, was ich irgendwann mal geschaffen habe, einen Einfluss auf die Musikszene?
Ja.
Und da muss man einfach sagen, die Typen an sich, die Personen sind auch nie, also die Musik, der Style, das alles hat ja auf die Rockszene bis heute irgendwie eine Auswirkung. Deswegen ist für mich Guns N' Roses definitiv eine der Top 5 Bands aller Zeiten. Und es funktioniert ja auch, ne? Wir haben uns gerade drüber unterhalten in der letzten Folge über Metallica. Bei Guns N' Roses, obwohl sie keine neuen Alben rausbringen, hat man
was
ja trotzdem...
Was eine Frechheit
genau,
ist, trotzdem.
Genau, trotzdem ist es ja irgendwie, geht man gerne zu den Konzerten. Und die waren auch jetzt wieder vor einem Jahr oder als ich da war in Hannover. Es war Weltklasse. Also einfach gut.
So, ich habe Guns N' Roses witzigerweise auch auf Platz 4. Und schließe mich da an, es ist einfach so, wenn du einfach einen Rekord nach dem anderen aufstellst, wenn du das vierterfolgreichste Konzert aller Zeiten spielst, ja, mit komplett ohne neue Musik, das ist schon Wahnsinn. Das finde ich halt auch gut. Und diese Konzerte, das ist einfach, die setzen eine Energie frei. 2017 waren wir beide auf dem Konzert in Hannover, was da abgegangen ist nach der Unterbrechung und wie die danach weitergespielt haben. Unglaublich stark. Sie haben einen der besten Gitarristen mit Slash. Sie haben mit Axl Rose, auch wenn er ein Vollidiot ist und sie jetzt heute auch nicht mehr alles so gut bringt, aber eben einen der Stimmen mit der breitesten Stimme überhaupt. Ich glaube, er kann 6 Oktaven als einziger Sänger. Nur Mariah Carey kann das auch noch. Der hat eben eine Stimmbreite, die ihresgleichen sucht. Und wie du es auch sagst, der Style, die Energie, alles, was die bringen. Die haben bis heute das erfolgreichste Debütalbum aller Zeiten. Keins hat so viel wie Appetite for Destruction rausgebracht. Die gehören maßgeblich zu diesem Wahnsinnsmusikjahr 1991, ne, wo sie mit ihrem unglaublichen Doppelalbum Use Your Illusion mit beigetragen haben, dass Rock wiederkommt und sich trotzdem auch noch, trotz Nevermind, ein paar Wochen dazwischen, sich immer noch halten kann. Also von daher, Guns N' Roses gehören für mich auch absolut mit rein.
Und vor allem auch null in dem Punkt irgendwie gewesen, dass man gesagt hat, das ist irgendeine Art an den Erfolg angelehnt. Ne? Also das sind Songs, die sie ja teilweise Jahre vorher schon erarbeitet oder ausgearbeitet haben. Das war auch nie, dass man gesagt hat, ich brauche, also das ist zum Beispiel einer der Gründe, Nirvana von der Bedeutung riesig, aber natürlich einfach, deswegen nicht bei mir nicht in Top 5, weil sie einfach viel Glück mit dem Zeitpunkt hatten, wo sie ihre Musik veröffentlicht hatten.
Und weil wir sie auch einfach nicht mögen, sind wir
genau,
auch ehrlich.
Genau, ich sag nur, also die Bedeutung für die Musikszene, ne, wahrscheinlich kann man darüber auch streiten, so. Aber da ist bei mir einfach der Punkt, dass ich sage, die hatten einfach viel Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das war bei Guns N' Roses vielleicht zum Teil auch so, aber nicht der prägende Faktor.
Denke
ne?
ich auch nicht. Platz 3.
Platz 3 ist bei mir eine Band, die wir hier so gut wie noch nie besprochen haben, nämlich Metallica.
Ah!
Denn einfach auch da, also ne, Longevity, also seit wie vielen Jahrzehnten die Musik machen, wie viele Alben die verkauft haben und ein ganz großer Punkt, den ich ja immer krass finde, wie sagt man, die Revolution frisst ihre Kinder, also worüber wir in der letzten Folge geredet haben, dass sie jetzt immer sozusagen daran gemessen werden, was sie mal erschaffen haben, liegt ja auch daran, dass sie es geschafft haben, mit dem Black Album den Metal in den Mainstream zu bringen.
Ja.
Und wenn man das bedenkt, dass ich habe neulich einen anderen Musikpodcast gehört, wo einer über das Black Album.
Es gibt noch einen anderen Musikpodcast.
Ja, erzählt hat, dass es total lustig war, dass die gleichen Leute, die vor dem Black Album ihn immer angeguckt haben, Metallica, was hörst du für Assi-Musik? Irgendwie 3 Monate später die Sozialarbeiterin, mit der er Sozialarbeit studiert hat, gesagt haben: Oh, Metallica, ne, nachdem Nothing Else Matters raus war, oh, das ist so eine tolle Band, etc. Kann man blöd finden, aber diesen Effekt, der ist ja durch Metallica entstanden,
ja,
dass es eben nicht eine Musik ist, wo man sagt, wer hört denn sowas, sondern dass die komplett im Mainstream angekommen sind und deswegen Bedeutung, Größe, Verkaufszahlen kommt man, glaube ich, an Metallica nicht dran vorbei.
Das stimmt. Bei mir auf Platz 3 halte ich mich kurz, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie eventuell bei dir auch noch auftauchen, sind AC/DC, einfach weil die was machen, worüber wir auch schon gesprochen haben, nämlich sagen, die haben einen eigenen Style. AC/DC haben einen Wiedererkennungswert, der seinesgleichen sucht, glaube ich, und dabei einfach geblieben sind und gesagt haben, wir machen jetzt nicht immer nur die gleichen Lieder, aber wir bleiben unserem Style treu. Das machen die einfach und die haben einfach, ich habe in den letzten Tagen und Wochen immer wieder festgestellt, wenn ich im Radio morgens, nach dem Opener sagt man ja, wenn man nach den Nachrichten kurz was gequatscht hat als Moderator, als erster Song AC/DC kommt, ist die Stunde für mich schon gerettet. Weil dann habe ich gute Laune, das knallt, da werde ich wach von. Und das ist einfach Musik, die immer funktioniert, die mich immer nach vorne bringt und den Kopf frei macht. Und deshalb sind AC/DC für mich auf Platz 3.
Ey, bei mir sind sie auf Platz 2. Und genau, also Longevity, Verkäufe, Unverwechselbarkeit, jeder kennt die Songs. Ich habe irgendwo neulich gehört, dass jemand gesagt hat, du kannst irgendwie einem Menschen, der Techno hört und mit Rock nichts anfängt, irgendwie AC/DC-Songs vorspielen und der wird sagen, das ist AC/DC. Weil es einfach, obwohl es ja sehr, sehr simpel ist, trotzdem irgendwie so eine eigene Identität hat. Und ich glaube, mittlerweile hat natürlich AC/DC wie Metallica auch diesen Bayern-München-Effekt. Ne?
Also mir ist an mir.
Nein, einfach auch dieses damit, das ist, die sind ja nicht mehr cool. Also ich höre manchmal hier, wie heißt es, Fest und Flauschig, da hat Böhmermann neulich gesagt, Thunderstruck ist so ein Song, wo auch der Sparkassen-Kreisvorsitzende in Bottrop bei der Firmenfeier die Krawatte lockert und auf die Tanzfläche geht. So ist es ja, ne? Also da muss man ja, ne, früher war das wild, heute ist das. Aber das liegt ja daran, dass sie es auch geschafft haben, diese Musik so zugänglich ein.
Ja.
Genau. Deswegen ist das ja immer was, wo ich denke, ist das jetzt ein Kompliment oder ein Vorwurf? Ne? Das ist ja klar, dass Sachen, die 30, 40 Jahre später dann anders wahrgenommen werden. Aber genau wie du sagst, jeder Techno-Fan wird dir sagen, das ist Highway to Hell, das ist Back in Black, das ist Hell's Bells. Die können die Leute runterbeten. So. Deswegen, ja, für mich unter den größten Bands aller Zeiten auf Platz 2.
Keine Frage. Bei mir Platz 2 ist, denke ich, auch eine Überraschung für viele. Für dich vielleicht gar nicht, weil wir haben einfach auch schon wirklich viel drüber geredet. Und wenn ich mir angeguckt habe, was ich in den letzten Jahren wirklich viel gehört habe, was mich durch eine sehr interessante Zeit in meinem Leben auch begleitet hat, hat sich viel verändert bei mir in der Zeit. Und da waren die eigentlich immer dabei. Und deshalb sind sie aktuell bei mir auf Platz 2, sind die Dropkick Murphys. Tatsächlich. Und da muss man jetzt auch wirklich sagen, ganz klar, das ist subjektiv 5000. Also weil weder zu sagen, die machen wirklich besonders gute Musik, nein, machen sie nicht. Also das ist, was die machen, ist cool, das ist unique, das ist wirklich dieses Irish-Ding, was die durchziehen, aber gut umgesetzt, machen aber auch jetzt immer mal wieder neue Sachen, wie zum Beispiel, dass sie ja jetzt ein Coveralbum gemacht haben von Woody Guthrie, also ein Folk-Album, aber das umgebaut auf ihre Irish-Rock-Geschichte und das wirklich gut ist. Das haben sie wirklich gut gemacht. Die sind live ein Knaller. Ich habe die jetzt live mit meinen Jungs gesehen. Sie sind wirklich gut, aber na klar, Verkäufe, Einfluss auf die Musik haben die alles nicht. Aber die Dropkick Murphys sind eine Band, die mich immer pushen, die mich immer nach vorne kriegen, die mich immer aus Löchern auch rausholen können musikalisch und eben in den letzten 4, 5 Jahren für mich immer dabei waren und deshalb für mich da reingehören aktuell.
Auf Platz 2. Dann komme ich jetzt zu Platz...
Deinem Platz 1. Ich weiß es übrigens. Soll ich raten?
Bin
mir sehr sicher, dass ich deinen Platz 1 kenne.
Ja, was könnte es sein?
Soll ich sagen?
Ja.
Die Stones.
Ja. Ja. Ist auch so. Eine Band, die ich eigentlich gar nicht so bei mir, die höre ich äußerst selten so bei mir zu Hause, ab und an mal. Aber wenn man irgendwie darüber denkt, ne, wieder lange Zeit, die Verkäufe, dann für mich.
Das ist das, was auch Mick Jagger immer sagt, wenn es um den Vergleich geht, wer ist besser, Beatles oder Stones, sagt er, guck dir an, wie lange wir unterwegs sind, guck dir an, wo die Beatles gespielt haben. Ne? Die Beatles haben nie in einem Stadion gespielt.
Ja, und für mich ist einfach Rolling Stones. Also wenn wir diesen ganzen Podcast, diese ganze Faszination Rock'n'Roll-Musik in eine Band gießen müsste, die das gelebt hat, dann sind das ja die Stones. Also von Backstage-Bereichen, von Billardtischen, die mit ihnen um die Welt fliegen, von irgendwie Sexorgien, von irgendwie absurden Situationen, wo sie irgendwo in irgendwelchen Kellern, in Villen in der Provence monatelang auf Drogen irgendwelche Alben geschrieben haben. Also, ne, guck dir Keith Richards an. Also all das, was man eigentlich mit diesem Urbegriff des Rock'n'Roll verbindet.
Ein totes Gründungsmitglied, wo du bis heute nicht weißt, woran der gestorben ist.
Genau, Keith Richards hat übrigens dem Brian Jones, ist es ja, die Frau ausgespannt und so weiter. Also,
und zurück.
So, genau, all das, was diesen Mythos Rock'n'Roll ausmacht und wer das eben nicht nur mal, ne, wie andere Bands in 3 Jahren oder in 5 oder in 8 Jahren und heute lebt es davon, dass sie es damals gemacht haben und heute sind es eigentlich langweilige Opis. Sondern sie haben es ja auch immer geschafft, dabei irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise cool zu bleiben. Ja. Also, dass man nicht das Gefühl hat, die blamieren sich komplett. Und deswegen ist das für mich, wenn man da probiert, es zu subjektivieren, muss ich sagen, ist das, auch wenn es nicht die Band ist, die bei mir am meisten rauf und runter läuft, die größte Rock'n'Roll-Band aller Zeiten. Und ich würde deswegen gerne, weil ich finde, der Song, der diesen ganzen Scheiß Rock'n'Roll von den Stones am meisten auf den Punkt bringen, ist einfach Honky Tonk Woman.
Den haust du drauf, sagst du, auf die Liste.
100 Pro. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie als 10-Jähriger mal so ein Live-Konzert von Stones mit meinen Eltern geguckt habe auf einer Videokassette. Und da haben sie irgendwo natürlich völlig sexistisch, frauenfeindlich zu dem Song, ich glaube, 100 Prostituierte auf die Bühne marschieren lassen und ich als 10-Jähriger genau. Aber deswegen, das ist alles so Klischee, Rock'n'Roll, aber in cool, beste Band, größte aller Zeiten.
So, dann darfst du jetzt auch meine Nummer 1 raten?
Deine Nummer 1 ist Queen.
Ja, natürlich. Also, da führt für mich natürlich gar kein Weg dran vorbei. Das hat mehrere Gründe. Das liegt einfach daran, ich bin mit denen aufgewachsen. Seit meiner Kindheit habe ich viel Queen gehört über meine Mutter. Meine erste Single war Freddie Mercury's Living on My Own, was ich gar nicht geil fand übrigens. Aber darüber bin ich dann noch mehr in Queen gekommen. Meine erste Kassette, die ich wirklich zu Hause hatte, war die selber von der Platte von meiner Mutter aufgenommenen Greatest Hits 1, wo meine Tante auf der B-Seite irgendwann aus Versehen mal Record gedrückt hat, während Save Me und irgendwas draufgequatscht hat. So, das hat mich so geprägt, ich habe das mitgenommen. Und bei Queen, glaube ich, kann man auch sagen, deshalb war ich auch so sauer, dass du sie nicht in die Top 5 genommen hast, weil ansonsten waren die, fand ich, journalistisch und so hast du das sehr gut gemacht, aber eine Top 5 ohne Queen gehen halt nicht. Aber ist okay.
Wen würdest du streichen dafür?
Wen hast du noch gehabt? Guns N' Roses?
Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, Stones und die Beatles.
Ja, gut, schwierig. Ist okay.
Nee, ist okay. Ich lasse dich eines Besseren.
Nein, musst du nicht. Schwer. Das ist ja, wie gesagt, es ist doch absolut, nichts ist so subjektiv wie Musik und das soll doch auch so sein. Aber Queen passen da tatsächlich dann auch nicht nur in mein persönliches Gusto, sondern ist einfach auch so, die haben ja auch, was die Verkäufe angeht und auch, was den Einfluss angeht, die haben Dinge in der Musik gemacht, die hat vorher niemand so gemacht. Ne, die haben bei Bohemian Rhapsody, dieses Opernelement plötzlich in den Rock implementiert, das hat niemand vorher gemacht, alle haben sie davor gewarnt und gesagt, Leute, niemand wird das hören. Und Freddie Mercury hat gesagt, fick dich, natürlich. Das wird geil, vertrau mir mal. So, und das ist einfach für mich die Band überhaupt. Und da muss ich sagen, absolute Frechheit von mir selber. Ich habe nämlich mal unsere Playlist gecheckt. Wie viele Queen-Songs sind drauf?
Einer?
Einer! Nur ein einziger, Somebody to Love, und das wird ab sofort geändert. Ich packe 3 Queen-Songs drauf, die alle drauf müssen, nämlich Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Wenn ich meinen Lieblingssong wählen müsste von Queen, was ich unglaublich schwer finde und was eine ganz eigene Folge sein könnte, wäre es Don't Stop Me Now. Außerdem drauf tue ich Hammer to Fall. Yeah. Und auch noch einen, der nicht zu den ganz Bekannten gehört, den ich aber persönlich sehr geil finde, das ist Headlong. Das sind meine drei Songs, die ich jetzt draufballer. So.
Dann,
Fuck Four von Bands, die auch groß sind, wo wir aber selber sagen,
das geht schnell bei mir.
Bei mir auch, mal dann los.
Pink Floyd, Bob Dylan.
Okay, ohne Erklärung, Bob Dylan ist keine Band.
Ja, aber Künstler.
Künstler.
Also, da haben wir schon so häufig drüber gesprochen. Und Pink Floyd, ich gestehe denen zu, ich habe neulich nochmal dieses Dark Side of the Moon gehört, weil es, glaube ich, 50 geworden ist.
Ja.
Und habe es wirklich wohlwollend, nachdem in der Süddeutschen ein ganz langer Artikel, warum es so toll ist, gestanden hat, nochmal gehört. Ich kann damit nicht anfangen.
Der Knaller ist, bei mir sind es auch Pink Floyd mit drin. Man muss einfach sagen, ne, in dem Fall, es ist nochmal Musik, sowas von subjektiv, wahnsinnig wichtigen Einfluss hatten die auf die Musik. Das kann man nicht anders sagen. Die waren Vorreiter in Sachen Lichtshows und Sound. Die haben diesen Azimut-Koordinator gehabt, mit dem die so mit rotierenden Dingern
in der Zeit reisen konnten?
Aber die haben dieses quadrophonische Soundsystem erfunden.
Okay.
So, das waren alles Pink Floyd. Das war das erste Mal, dass Musik Stereo war. Das haben Pink Floyd erfunden durch dieses Teil. Und die haben auch zum ersten Mal überhaupt Lichtshows gemacht. Und weißt du wie? Die haben damals bunte Kondome über die Lampen gezogen, damit es bunt war, ohne Scheiß. So, also genial einfach, ne? Einfach genial. Alles gut, mich kriegt die Musik einfach vorne und hinten nicht. Okay. Es ist mir viel zu abgespaced, ich bin da völlig raus. Und meine andere ist R.E.M. Absolut nichts für mich. Aha, und da muss ich auch sagen, da verstehe ich auch den Hype nicht. Die sind für mich viel zu groß geworden für das, was sie gemacht haben. Absolut banale Musik. Für mich ganz persönlich, sage ich an dieser Stelle.
Jetzt noch 5 Quizfragen.
Ganz schnelle 5 Quizfragen. Zwischenstand?
16 zu 13, wenn ich es richtig mitgezählt habe.
Für mich.
Für dich, ja.
Und hier kriegst du deine erste Frage.
Warte. 16, 13, ja. 16, 13. Du fängst an.
Deine erste Frage heißt, wer hat 1988 die Hitsingle Every Rose Has Its Thorn aufgenommen?
Natalie Imbruglia.
Das ist Thorn, genau. Waren es Boston? Waren es die Scorpions? Waren es Poison oder waren es REO Speedwagon?
Warte mal, wer?
Boston, Scorpions, Poison, REO Speedwagon.
Ah, es muss Boston oder Poison sein, aber ich sage, es war Boston.
Und es waren Poison.
Ah!
50-50, nicht dein Freund.
The Duo André van Wingarden and Ben Goldwasser are better known as MGMT, The Strokes, Outkast, The Bravery. Also
Outkast sind es nicht, alles André andere habe ich keine Ahnung.
André van Wingarden und Ben Goldwasser.
Ah, sage ich.
Richtig.
Oh, hart geraten. Hart geraten. Oh weia, jetzt musst du auch noch Jahre raten. Wann hat David Bowie Space Oddity rausgebracht? 1969, 71, 73 oder 67?
Was war es? 67, 69, 71, 73, ne?
Ja, genau.
Ich sag, es war 69.
Das gleiche Jahr, in dem auch die Mondbesteigung, hätte ich fast gesagt, stattgefunden ist. Richtig.
Deswegen habe ich sie tatsächlich hergeleitet.
Sehr, sehr gut.
Who was the drummer for the Canadian band Rush? Bill Bruford, Ginger Baker, Neil Peart, Steve Smith.
Neil Peart.
Richtig.
Ja. Rush kenne ich. Ist noch eine Bob Dylan-Frage.
Oh, der.
Du hast letzte Folge schon eine Bob Dylan-Frage gehabt, oder?
Du hast sie alle nach oben sortiert.
Also pass auf. Ein Treffen mit welcher Band hat Bob Dylan damals dazu gebracht, auch eine Band haben zu wollen? Waren es die Stones, die Beatles, die Kings oder die Animals?
Ich würde sagen, die Stones.
Es waren die Beatles.
Ah! Pass auf, jetzt, das ist, wenn du das weißt, würdest du mich überraschen. Aber du bist ja auch für Überraschung. Hiro Yamamoto ist the Bassist of which band?
Boah.
A. Soundgarden, B. The 1975, C. Ice Age oder D. Destruction Unit?
Okay, das ist alles, ich habe keine Ahnung, ich rate C.
Ist falsch, von Soundgarden.
Gott sei Dank.
Ich dachte, du rätst Soundgarden.
Nein. Welche Band hat man auch The Noble Five genannt und 1% bevor sie sich, oder haben sich auch so genannt, The Noble Five und 1%, bevor sie ihren richtigen Namen genommen haben. Waren das Journey, Lynyrd Skynyrd, die Eagles oder Kansas?
Sag nochmal die ersten.
Journey, Lynyrd Skynyrd, Eagles, Kansas.
Lynyrd Skynyrd?
Ist richtig. Ah. Sehr gut.
Jetzt, wenn du das weißt, Wahnsinn.
Schon wieder.
Ja, obwohl, vielleicht weißt du es. What was Pearl Jam's original band name?
Oh, das weiß ich.
Ja?
Bestimmt. Mookie Blaylock.
Richtig. Weißt du, wer Mookie Blaylock war?
Das war ein Baseballer oder Basketballer tatsächlich. Und der hatte die Nummer 10 und deshalb heißt das erste Album auch so.
Ach, guck so. An. Woher kommt Pearl Jam?
Aus Chicago.
Wundert mich, weil ich glaube, Mookie Blaylock hat bei Philadelphia gespielt. Das war in meiner wilden so. Zeit.
Geilo.
Wahnsinn. Das ist bockstark, muss ich mal sagen.
Danke.
Head off.
Was ist das meistverkaufte Album der 90er Jahre in United Kingdom, also in Großbritannien? Das meistverkaufte Album der 90er Jahre. What's the Story, Morning Glory, Oasis, Spice, ich nehme an von den Spice Girls, Stars oder Urban Hymns?
Ich würde sagen, What's the Story, Morning Glory.
Ja, ist richtig.
Okay, die weißt du hier. Ich baue mal ein bisschen Druck auf. Die muss man eigentlich.
Aha.
On Dire Straits Hit Money for Nothing, who sang the opening line?
Sting.
Richtig, siehst du, ich kenne doch den Eggers.
Du Sau, aber erstmal nochmal so einen Druck aufbauen.
Psychologisch, einen müsste ich doch noch haben, oder nicht?
Nee, ich habe angefangen.
Ach, scheiße.
Tut mir leid.
Dann steht 20 zu 16. Du langsam ziehst du davon, ne?
Ja. Aber wie gesagt, wir sind ja erst bei Folge 94, wir haben noch ein paar bis zur 100. Aber das hat schon wieder Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch und wünschen euch bis zur nächsten Folge eine schöne Zeit.
Danke, tschüss.